Liebe Freunde, es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendwo von irgendwem für irgendwas oder gegen irgendwas oder irgendwen demonstriert wird. Meistens unter Androhung oder auch unter Anwendung von Gewalt. Und sogar an den Tagen, an denen für den Frieden demonstriert wird, da geht es nicht ohne Vorzeigen von Gewaltmitteln und Mitführen von Waffen, Panzern, Raketen und so weiter. Es ist ja nur zu hoffen, dass diese Demonstrationen für den Frieden, die bis an die Zähne bewaffnet sind, sich niemals im Ernstfall begegnen. Man weiß das ja von vielen anderen ähnlichen Demonstrationen, bei viel harmloseren Gelegenheiten, zum Beispiel beim Fußballspiel, wenn die Fans von Dynamo Dresden sich mit Union Berlin treffen oder so, da gibt es da meistens Ärger oder Verletzte oder vielleicht sogar auch mal Tote. Die Bibel erzählt von einem solchen Zusammenprall von zwei verschiedenen Demonstrationszügen. Lukas Evangelium Kapitel 7. Da gab es aber keinen Toten, sondern da geht es um einen Toten. Heißt, die zwei Demonstrationszüge der zwei größten Weltmächte aufeinander stießen. Die eine der beiden Weltmächte ist der Tod. Das ist überhaupt die volkstümlichste Macht der Welt. Alle Menschen dieser Welt, ob sie es wollen oder nicht, werden von dieser Macht beherrscht. Und alle Menschen dieser Welt, ob sie es wollen oder nicht, die werden eines Tages von dieser Macht überwältigt. Alle Menschen dieser Welt, ob sie es wollen oder nicht, die müssen eines Tages sterben. Du auch. Der Tod kriegt uns alle. Aber nicht für alle ist der Tod eine Erlösung. Für manche vielleicht schon. Ich denke zum Beispiel an eine alte Frau, die habe ich 15 Jahre lang besucht. Und die hatte jedes Mal, wenn ich hinkam, nur den einen Wunsch, dass Gott sie bald zu sich holen möge. Und als sie jetzt vor ein paar Tagen gestorben ist mit 90 Jahren und endlich ihre elenden Schmerzen und ihr elendes Dasein in so einem Pflegeheim hinter sich lassen konnte, da war für die der Tod wirklich eine Erlösung. Aber wenn eine Mutter, die noch keine 40 Jahre alt ist, oder ein junger Mann, der noch knapp 20 erst ist, wenn der sterben muss, das ist ein Hammer. Und dieser Hammer, der ist in Nain, in einem kleinen Städtchen von Palästina gefallen. Da hat der Tod zugeschlagen, da hat er einen Jugendlichen getroffen, einen jungen Menschen, der das Leben vor sich hatte, der das Leben geliebt hat, der noch Pläne hatte. Bei dem ist Sente, der liegt tot. Und still im Sarg. Viele Jugendliche wollen vom Tod nichts hören, weil sie der Meinung sind, das ist kein Thema für mich. Weil die denken, der Tod ginge sie nichts an, eben weil sie noch jung sind. Also über so viel Naivität kann ich nur staunen. Genau in dem Moment, als ich diese Sätze dieser Predigt in meine Maschine tippte, da klingelt das Telefon und da rief mich eine Mutter an und erzählt mir, dass ihr Sohn sich beim Motorradunfall den Fuß gebrochen hat. Na gut, Fuß gebrochen ist noch nicht Genick gebrochen. Aber es geht ja nicht immer so glimpflich ab. Und du weißt ja, dass das blitzschnell geht. Und es bleibt nicht immer nur bei ein paar kaputten Knochen. Heute Mittag, als wir hier anfingen, ich nach Hause fuhr, hier unten am Stadtbad, mittags um eins, da habe ich so einen ausgebrannten Trabanten stehen sehen. Ich weiß nicht, wer da drinnen gesessen hat. Es waren vielleicht ein paar Jugendliche, die zum Schlossteich runterfahren wollten, auf die Fete da. Die da an den Pfahl dran gefahren sind und explodiert und ausgebrannt. Ich weiß nicht, ob du mit deinen 18 Jahren schon richtig Motorrad fahren kannst, aber ich weiß, dass du mit deinen 18 Jahren schon sterben kannst. Und wenn du mir nicht glaubst, da liest gefälligst mal die freie Presse hinten die Todesanzeigen, da kannst du den Beweis schwarz auf weiß lesen. Ich rede hier vom Tod, gerade weil das hier ein Jugendgottesdienst ist. Und ich frage dich jetzt, ganz egal wie alt du bist, hier sind ja ganz alte und ganz junge Menschen dabei. Also ich frage dich jetzt, wenn du heute Nacht sterben musst, bist du bereit, vor Gott deinen Herrn zu treten? Wenn du heute Nacht sterben musst, weißt du, dass du dann in den Himmel kommst? Wenn du in dieser Frage unsicher bist, dann bist du heute Abend hier richtig. Dann kannst du dir heute Abend über dieser Frage Gewissheit verschaffen. Du kannst es wissen, noch bevor du nach Hause gehst. Denn ob du in den Himmel kommst, um diese Frage zu klären, deswegen ist ja Jesus auf diese Erde gekommen. Deswegen hat der sich ja kreuzigen lassen. Um dir in dieser Frage Gewissheit zu geben, dazu ist ja die Bibel geschrieben worden, die Bibel, die gute Nachricht. Und die gute Nachricht heißt, Gott liebt dich. Der Herr und Schöpfer und Erhalter des Weltalls liebt dich. Der interessiert sich für dich. Der legt Wert auf dich und deine Freundschaft. Der möchte mit dir zusammen sein, jetzt schon in diesem Leben und auch in der Ewigkeit. Gib dem dein Leben, dann kommst du in den Himmel. Deshalb sage ich dir, komm zu Jesus heute Abend, jetzt, und entscheide dich für ihn, solange du noch lebst und Zeit dafür hast, bevor es für dich mal zu spät ist. Denn sterben, ohne an Jesus zu glauben, das ist die tragischste aller Todesarten, die es gibt. Natürlich ist es auch tragisch, wenn einer als Jugendlicher sterben muss. Und bei dem jungen Mann von Nain, da war der Tod, sein Tod, schon deswegen tragisch, weil der erstens mal der einzige Sohn seiner Mutter gewesen ist und weil zweitens seine Mutter eine Witwe gewesen ist. Sie hatte also schon ihren Mann verloren, und wenn sie jetzt ihren einzigen Sohn verliert, dann heißt das, sie verliert auch ihren Ernährer. Denn damals, zur Zeit von Jesus, da gab es keine Rente und keine SVK oder sowas, sondern da gab es für einen solchen Menschen, für eine solche Witwe weiter nichts als bittere Armut und Betteln. Diese Frau hatte der Tod ihres einzigen Sohnes besonders hart getroffen. Bei einem solchen tragischen Todesfall, da kommen erfahrungsgemäß mehr Menschen zur Beerdigung als bei einem normalen Todesfall. Die alte Frau, die 90-Jährige, von der ich gerade erzählt habe vorhin, die hat zwar ein Leben lang in der Kirchgemeinde gelebt und mitgearbeitet, die hat viele gekannt, viele haben die gekannt, aber die sind ja zum größten Teil schon gestorben. Die sind ja fast alle nicht mehr da, es gibt ja kaum noch einen, der die alte Frau kennt. Und die wird sang- und klanglos verbrannt und in irgendeiner anderen Stadt irgendwann mal beigesetzt. Also wenn da mehr als 3 Leute mitgehen, da wäre es schon viel. Aber bei dem jungen Mann aus Nain, den sie alle kannten, da ging nicht bloß 3 mit, da ging nicht nur 30 mit, da ging das ganze Städtchen mit. Ein riesenhafter Trauerzug bewegt sich zum Stadttor raus, langsam und schleppend in Richtung Friedhof. Vorneweg der Pfarrer, dann kommt der Sarg, überdeckt mit Blumen, dann die trauernde Mutter, dann die trauernden Verwandten. Und dann eben alle die anderen, die Kumpels aus der Schule und die Kollegen aus der Brigade und die Bewohner aus der Straße und Haus und alle die Neugierigen, und diese ganze Menschenmenge geht stumm, schweigend, bedrückt und niedergedrückt. Und jeder Einzelne spürt deutlich die Ohnmacht des Menschen vor der Macht des Todes. Dieser Trauerzug ist eine einzige Demonstration dieser Macht. In dem Moment, wo die Beerdigungsgesellschaft fast an dem Friedhofstor angekommen ist, da gibt es eine Unterbrechung, ein Hindernis, ein Stau. Der Trauerzug gerät ins Stocken. Denn auf der gleichen Straße findet zur gleichen Zeit eine andere Demonstration statt. Eine Demonstration des Lebens. Die wird angeführt von Jesus, dem Freudenmeister, der von sich mal gesagt hat, ich bin das Leben. Und wer mich hat, der hat das Leben. Kommt also eine ganze Gruppe anmarschiert, vorneweg rennt ein Rudel von Kindern mit Luftballons. Dann kommen Maria und Martha im Tanzschritt, haben sich beide ihr Waschbrett umgeschnallt, schaben so einen fröhlichen Marschrhythmus darunter. Dann kommt Jesus. Hinterher die Jünger, geht nach dem Alphabet, geht los mit dem Andreas, neben ihm dann der Petrus, die beiden Fischer. Petrus spielt auf dem Schifferklavier, der Andreas, der bläst Bass auf einer Muschel. Johannes und Jakobus, die hat Jesus immer die beiden Donnersöhne genannt, die donnern auf die Pauke. Die anderen singen, schön wird unsere Zukunft sein, Judas klingelt mit dem Geldbeutel. Und hinter den Jüngern eine große Volksmenge von Freunden, Bekannten, neugierigen Zuschauern, ehemaligen Huren, die ein neues Leben angefangen haben, ehemaligen Aussätzigen, Geheilten und alten Sündern. Und jeder Einzelne empfindet in diesem Freudenzug überdeutlich, was für eine Lebensmacht von diesem Jesus ausgeht. So steht es nämlich in der Bibel drin, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und diese Demonstration des Lebens, die prallt nun mit der Demonstration des Todes zusammen. Ist ja sonst so, dass der Tod das Leben stoppt. Bei dem jungen Mann von Nain war es ja im vollen Lauf sogar so. Hier ist es mal so, dass das Leben den Tod stoppt. Der Verlauf der Trauerfeierlichkeiten wird unterbrochen. Jesus sabotiert die Beerdigung. Mit einem Blick hat Jesus die Situation erkannt. Und er sieht, da ist der Sarg mit dem Jugendlichen drin und dahinter die Mutter, die Witwe. Lukas 7, Vers 13. Und als der Herr die Witwe sah, hatte er Mitleid mit ihr und sprach zu ihr: Weine nicht. Na, das ist ja nur leicht gesagt, weine nicht. So oder ähnlich sagen wir das ja auch bei ähnlichen Situationen. Es wirkt bei uns bloß nicht so richtig, weil bei uns nicht die Kraft dahinter steckt wie bei Jesus. Wir können einem trauernden Menschen unser Mitleid bezeugen, aber wir können ihm ja nicht grundsätzlich helfen. Wir können ihm gut zureden, wir können sagen, komm, weine nicht. Aber wir können ja den Grund seiner Trauer nicht beseitigen. Wir können ja den Toten nicht wieder lebendig machen. Aber Jesus kann. Vers 14. Und er trat hinzu und berührte den Sarg und die Träger standen. Bis jetzt haben die Sargträger noch gar nicht mitgekriegt, dass eine Gegendemo stattfindet. Die trotten immer weiter mit gesenktem Kopf, mit der Last der Leiche auf dem Buckel. Die sehen nicht auf und die sehen deshalb gar nicht, dass Jesus vor ihnen steht. Viele Menschen sind wie diese Sargträger. Die tragen schwer an der Last ihres Lebens. Die sind niedergedrückt, die sind deprimiert. Die wursteln immer weiter, ohne Land zu sehen, ohne aufzusehen. Ohne zu sehen, dass Jesus doch schon vor ihnen steht, der mal gesagt hat, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich richte euch wieder auf. Mit diesem Wort spricht Jesus doch jeden, der unter einer Last leidet, an. Direkt, persönlich, zum Beispiel dich. Und er bietet es ja auch dir an, dir deine Last abzunehmen. Du schleppst dich ab mit einem Sarg voller verlorener Hoffnung, verlorener Gesundheit, verpasster Chancen, verpuffter Träume. Und das macht dich fertig. Du schleppst dich ab mit einer Last von Bitterkeit, von Enttäuschung, von Sünden, von Ärger, von Lügen und von Unfrieden. Und das macht dich alle. Ja, lieber Freund, das muss doch nicht immer so weitergehen. Du musst doch nicht mit dem allen immer so weiterleben. Immer der gleiche Trott. Immer die gleiche Unzufriedenheit. Immer die gleiche Schuld. Immer nur die gleiche Last. Du brauchst doch Jesus nur mal zu sagen, dass du deine Last loswerden möchtest. Der ist ja bereit, dir zu helfen und dir die Last abzunehmen. Du musst ihn nur mal an dich ranlassen. Du musst ihn mal anreden. Die Bibel ermuntert uns ausdrücklich, und zwar gerade die, die dauernd den Kopf hängen lassen. Die ermuntert die Bibel ausdrücklich und sagt, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Kopf hoch, Leute, und seht auf den Jesus aufsehen. Die Sargträger, die sehen nicht auf. Die stieren stur vor sich hin und latschen den gleichen Weg, den sie schon tausendmal gegangen sind. Die laufen weiter, ohne Jesus überhaupt zu bemerken. Die haben noch gar nicht kapiert, dass die Lösung ihres Problems, dass ihr Erlöser vor ihnen steht, mit Händen zu greifen. Und da greift Jesus ein, da wird er handgreiflich. Der greift mit der Hand an den Sarg, der stemmt sich dagegen, der haut den Sargdeckel runter. Und da endlich stehen die Träger wie erstarrt, sowas haben wir noch nicht erlebt. Seit Menschengedenken ist eine Beerdigungsprozession noch nicht auf diese unerhörte Art und Weise unterbrochen worden. Aber das alles ist ja nur Vorspiel, ist ja nur Vorbereitung auf das, was jetzt kommt. Wo Jesus auch noch anfängt, den Toten anzureden. Ihr müsst euch das mal vorstellen, in der Straßenmitte steht der Sarg, Deckel runtergehauen, die Sonne scheint dem Toten voll ins Gesicht. Daneben die verzweifelte Mutter, die verdutzten Anhänger, die verunsicherten Angehörigen und Träger, die Volksmenge der beiden Demonstrationszüge, die links und rechts dastehen und gucken. Das Eingreifen von Jesus, erst vergreift er sich am Sarg, dann vergreift er sich im Ton, im Befehlston fängt er an, mit dem Toten zu reden. Könnt ihr euch das vorstellen? Es herrscht eine ungeheure Spannung. Es bewegt sich keiner, keiner sagt einen Mucks, und in diese Totenstille hinein, da sagt Jesus mit lauter Stimme: Jünger Mann, ich sage dir, stehe auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Noch niemals seit Bestehen der Menschheit hat jemand eine solche Szene miterlebt. Und ich verstehe das sehr gut, dass es hier im nächsten Vers heißt: Und es kam sie alle eine Furcht an. Wenn du auf der Straße bei einem Verkehrsunfall miterlebst, wie einer zu Tode kommt, da packt dich auch die Furcht. Hier werden Menschen von der Furcht gepackt, weil sie mitten auf der Straße erleben, wie ein Toter zum Leben auferweckt wird. Und ich denke mir, wenn Jesus wiederkommt und sich am Auferstehungsmorgen auf unseren Friedhöfen die Gräber öffnen werden und die Toten herauskommen, da wird das auch irgendwie zum Fürchten sein. Am Ostermorgen, als Jesus aus seinem Grab rauskam, da fielen die Soldaten, die sein Grab bewachten, auch vor Schreck um und in Ohnmacht. Wo die Auferstehungsmacht Gottes auftritt, da fallen die Todesmächte ohnmächtig um wie die Fliegen. Und dann wird das wahr, was in der Bibel im Psalm 126 steht. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Und unser Mund wird voll Lachen sein. Denn irgendwie hat es ja was Lächerliches an sich, wie die Soldaten, die bewaffneten Vertreter der römischen Staatsmacht, wie die da aus den Latschen kippen und im Gras liegen, hingehauen wie nasse Säcke. Und irgendwie kommt mir unsere Szene mit dem jungen Mann von Nain auch zum Lachen vor. Hat er was Komisches, hat er was Lächerliches an sich, wie die Sargträger dastehen und plötzlich nichts mehr zu tun haben. Wie es denen allen die Sprache verschlagen hat, selbst der Pfarrer, und den Pfarrern fällt immer noch was ein, selbst der hält die Klappe und guckt stumm zu. Keiner kann dazu was bemerken. Umsonst sind die Lieder und Reden vorbereitet, umsonst das Cello umständlich gestimmt, umsonst das Largo von Händel eingeübt. Der Chor kommt nicht dazu, das Feierabendlied zu singen, weil nämlich plötzlich Feierabend ist. Die Totenfeier ist geplatzt, weil bei Jesus Leben angesagt ist. Volles, aus den Nähten platzendes Leben. Können alle ihre schwarzen Klamotten wieder ausziehen und nach Hause gehen? Das heißt, das ist eben genau die Frage. Wo werden die Menschen hingehen, nachdem sie das miterlebt haben? Werden die wieder nach Hause gehen, in die alte Schuld, in das alte Leben, in den alten Trott, in die alte Todesangst, in die alte Resignation? Oder werden sie sich Jesus anschließen? Die Frage ist, mein Lieber, wirst du dich Jesus anschließen? Und wie wirst du nach diesem heutigen Abend weiterleben? So wie immer? Oder wirst du ein neues Leben anfangen mit Jesus? Das ist die Frage, die ich dir heute stelle und die du dir jetzt beantworten solltest. Ich weiß natürlich, dass sich im Moment auch noch ein paar ganz andere Fragen mitbewegen. Zum Beispiel die Frage: Ist denn das wirklich so passiert? Oder ist das alles nicht bloß ein Märchen? Ich möchte dazu nicht viel sagen. Diese Frage ist für mich keine Frage. Das ist für mich schon fast eine Beleidigung. Oder traust du mir im Ernst zu, dass ich dir hier Märchen erzähle? Denkst du vielleicht, die jungen Einlader von uns sind heute um den Schlossteich rumgefahren und auf den Schlossteich rumgegondelt und haben dich hierher eingeladen, um dich einem Märchenerzähler vorzustellen? Ich erzähle dir hier eine Geschichte aus der Bibel, Lukas Evangelium Kapitel 7. Und ich tue das im Auftrag Gottes und ich erwarte von dir, dass du das ernst nimmst. Dass du das als die Wahrheit annimmst, mein Lieber, die Wahrheit, die dein Leben verändern kann. Du sagst vielleicht, ja gut, okay, ich glaube, mag es so gewesen sein damals, selbst wenn es so war. Was nützt mir das heute? Was habe ich da davon? Denn der junge Mann, den Jesus vom Tod auferweckt hat, der ist ja später wieder gestorben. Und auch ich werde eines Tages sterben. Also was will Jesus mit der ganzen Geschichte? Was soll's? Du sollst begreifen, Jesus kann lebendig machen. Das ist der Sinn der Geschichte. Jesus kann lebendig machen. Der junge Mann von Nein, das ist ein Vorbote von Ostern. Und auch seit Ostern, als Jesus aus dem Grab auferstanden ist, auch seit Ostern wird weiter gestorben. Aber es wird nicht mehr ohne Hoffnung gestorben. Die Geschichte des jungen Mannes aus Nein, das ist nicht der Grund, aber das ist ein Stein unserer Hoffnung. Nämlich der Hoffnung, dass in Gottes neuer Welt alle Leichenzüge gestoppt werden. So wie die Bibel sagt, der Tod wird nicht mehr sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das ist der Himmel. Das ist das Reich Gottes. Das ist das neue, das ewige Leben. Und das fängt nicht erst an, wenn du den Löffel abgibst, sondern das fängt an in dem Moment, wo du Jesus dein Leben gibst. Jesus kann lebendig machen. Das gilt nicht nur für den Tag der Auferstehung am Weltende, sondern das gilt auch für den heutigen Tag, für alle Menschen in der ganzen Welt, die am Ende sind, die abgelaufen sind, bei denen nichts mehr läuft. Deine Liebe ist abgestorben, deine Ehe ist am Ende, deine Ehe ist tot, bei euch läuft zu Hause nichts mehr. Jesus kann lebendig machen. Wenn Jesus einen Toten lebendig machen kann, dann kann der auch deine tote Ehe wieder lebendig machen. Das ist für den kein Hindernis, selbst wenn du sagst, bei mir, da kommt nichts mehr zustande. Das schreckt Jesus nicht, das hindert den nicht. Der durchbricht diese Grenze, der schafft etwas Neues, wo vorher nichts gewesen ist. Der schafft ein neues Leben, wo vorher nichts war. Diese Geschichte von dem jungen Mann aus Nein, das ist eine ganz große Hoffnung für dich, ganz egal, in welcher Situation du jetzt bist. Jesus kann lebendig machen. Und das gilt auch für die Menschen, die schon tot sind, ohne es überhaupt zu wissen. Nach Ansicht der Bibel ist jeder, der nicht an Gott glaubt, tot. Manche dieser Toten, die sitzen heute Abend unter euch hier auf den Bänken, neben euch. Die riechen nach Deospray und die machen einen äußerst quicklebendigen Eindruck. Die stehen voll im Saft, voll in der Blüte, voll im Stress, voll in der Action, aber die sind in Wirklichkeit tot. So wie jede Blume in der Vase. Und wenn die noch so schön aussieht und noch so wunderschön riecht, in Wirklichkeit schon tot ist. Die Bibel sagt, jeder, der nicht an Gott glaubt, ist in Gottes Augen so tot wie der junge Mann von Nein. Dass die meisten das gar nicht merken und gar nicht wissen, das beweist ja nur, wie tot die schon sind. Wenn du einem Huhn mit einem scharfen Messer den Kopf abschneidest, da rennt das noch eine Weile weiter, auch ohne Kopf. Das sieht zwar so aus, als ob es noch lebendig und noch im vollen Lauf wäre, aber in Wirklichkeit ist das schon tot. Unsere ganze Welt ist voller solcher kopflosen Hühner, die dem Teufel voll ins Messer gelaufen sind. Die sind tot und wissen es nicht. Die rennen noch rum, aber haben kein Ziel. Weißt du, wo du hin willst? Und was ist dein Ziel? Und wo kommt man hin, wenn man dir nachfolgt und mit dir geht? Für wen demonstrierst du? Demonstrieren heißt auf Deutsch hinweisen. Und so wie du lebst, bist du für irgendjemand ein Hinweis. Du bist für irgendeinen ein Wegweiser. Für irgendeinen bist du der Wegbereiter. Die Frage ist nur, für wen? In jeder Situation deines Lebens, da stehst du vor der Entscheidung. Welcher der beiden Demonstrationen du dich anschließen willst, der Demonstration des Todes, die vom Teufel angeführt wird, oder der Demonstration des Lebens, die von Jesus angeführt wird? Mit der Demo des Todes, da meine ich jetzt nicht die Menschen, die um einen Toten trauern, sondern alle, die für den Tod arbeiten. Und da gibt es in dieser Welt leider genug. Zum Beispiel die Politiker, die den Untergang unserer Welt durch ihre Rüstungspolitik möglich machen. Die Philosophen, die uns einreden, es gäbe keinen Gott und wir brauchten keinen Gott. Die Schriftsteller, die Stückeschreiber, die Filmemacher, die Gewalt verherrlichen, die den Ehebruch verharmlosen, die Lüge verbreiten, die Liedermacher, die zur Untreue auffordern, die Mediziner und die Frauen, die Kinder abtreiben, die und 100.000 andere stinkbrave Bürger, das sind die, die bei der Demonstration des Todes mitmarschieren. Und ich frage dich, wessen Lieder singst du, wessen Bücher liest du, wessen Ideen verbreitest du, auf wen weist du hin? Und wem folgst du und wem dienst du? Entweder du dienst Gott oder du dienst dem Teufel. Jesus, der sucht Leute, die überlaufen, die aus der Demo des Todes ausbrechen, sich rumdrehen und bei ihm einsteigen. Darum geht es heute Abend. Und diesen Schritt kannst du heute Abend tun. Und denke nicht, dass du dich da raushalten kannst. Bilde dir nicht ein, du könntest dich da neutral verhalten. Entweder du folgst Gott oder du folgst dem Teufel. Für irgendeinen bist du Wegbereiter.